Ja, hallo unsere lieben Podcast-Hörer. Ich komme zu einer weiteren Folge von unserem Podcast. Wir melden uns hier heute zurück nach einem nervenaufreibenden Rennen in Las Vegas, nachdem wir in der letzten Folge das Rennen als Farce bezeichnet haben, also das Rennwochenende als Farce bezeichnet haben, wurden wir eines Besseren belehrt. Und diese Folge wird auf jeden Fall im Namen der Formel 1 stehen, aufgrund der Länderspielpause, die jetzt anstehen. Wir müssen aber, glaube ich, auch, weil wir sind ja auch ein Sportpodcast und wir reden oder wir müssen dann auch verpflichtend eigentlich dann über die Leistung der Nationalmannschaft in den zwei Testspielen reden, auch wenn es ein bisschen wehtut. Aber ich werde das Ganze natürlich hier nicht alleine bestreiten, sondern mein Mitstreiter Marvin ist natürlich wie immer auch mit dabei.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Gibt einiges zu besprechen. Auf der einen Seite recht positiv, auf der anderen Seite recht negativ, wie du gerade schon angekündigt hast. Und Las Vegas hat uns sehr überrascht, also muss ich tatsächlich sagen. Also wir hatten ja schon oft Sachen, die wir hier sehr wichtig im Podcast gesagt haben, aber jetzt wurden wir einmal, ist einfach mal komplett das Gegenteil passiert von dem, was wir gesagt haben. Wir haben gesagt, so einer der Strecken, wo wir am wenigsten Racing in der Saison sehen werden. Und es war bisher das beste Racing in der Saison. Also muss man auch mal den Fehler eingestehen. Aber man muss ja tatsächlich sagen, dass der Hate aus ja eigentlich allen Richtungen der Formel 1 groß war, außer natürlich aus denen der Verantwortlichen. Aber aus Fanrichtung war ja überall der Hate da und auch überall die gleichen Argumente genannt. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, nach dem Wochenende haben halt auch alle gesagt, wie gut es war. Und das muss man dann auch eingestehen. Aber erstmal können wir über unsere Woche reden, bevor wir genau auf den Grand Prix eingehen und die anderen Themen. Bei mir die Woche sehr ereignislos. Ich habe mich am Wochenende mit Corona infiziert und ich habe am Wochenende noch zwei Spiele gehabt, die auch gespielt, weil ich morgens nur ein bisschen Halsschmerzen hatte. Also ich habe mir das wahrscheinlich letzte Woche in der Schule geholt, aber ich hatte am Wochenende nur morgens, als ich aufgewacht bin, so ein bisschen Halsschmerzen, habe Samstag ein Spiel gemacht, hatte darauf den Tag über nichts und abends dann das Spiel, war auch problemlos. Und dann Sonntag habe ich auch gespielt. Dann hatte ich aber schon während dem Spiel so richtig Atemprobleme und Kreislaufprobleme, habe mich dann auch irgendwann auswechseln lassen. Und bis ich nach Hause gekommen bin, hat es dann richtig angefangen und das hat sich dann Montag durchgezogen. Jetzt ist es eigentlich schon wieder besser, aber dadurch habe ich dann halt rausgefunden, ich habe dann Montag mal einen Test gemacht, auch wegen Krankschreibung und so, weil ich eigentlich zum Arzt hätte gehen müssen, habe ich auch mal einen Test gemacht. Da musste ich zum Glück nicht zum Arzt und konnte nur anrufen, weil die holen sich ja keinen Corona-Patienten ins Haus. Deshalb war das ganz angenehm, weil ich hatte nicht so Lust, zum Arzt zu fahren, so wie es mir ging. Und ich bin generell nicht so der Typ, der gern zum Arzt geht. Deshalb war ich da recht froh, dass ich dann sagen konnte, jo, ich habe Corona, ich habe starke Symptome, ich bräuchte eine Krankschreibung. Und muss sagen, die erste Woche krank ist auch ganz angenehm eigentlich. Ich bin sogar so übermotiviert und habe gesagt, dass ich Freitag von zu Hause arbeite. Ich hätte sogar sagen können, dass ich Freitag auch noch krankgeschrieben werde. Aber ich bin ja ein vorbildlicher Arbeitnehmer. Und deshalb gehe ich dann auf Freitag schon wieder arbeiten und war dann nicht mal eine Woche mit Corona krankgeschrieben. Aber ich finde halt, auch wenn es mir gut geht und hier zu Hause ist mir eh langweilig, dann kann ich auch von zu Hause arbeiten, finde ich eh ziemlich entspannt. Und deshalb habe ich dann gesagt, dass ich mich nur bis Donnerstag krankschreiben brauche und dass mir Freitag bestimmt wieder so geht, dass ich arbeiten kann. Musste ich natürlich auch im Hinblick auf das Köln gegen Bayern Spiel natürlich so machen eigentlich, weil wäre ein bisschen schlecht gewesen, wenn ich krankgeschrieben wäre und dann da ins Stadion gehen würde. Also hätte ja eh keiner rausgekriegt, aber wäre jetzt nicht wirklich vorbildlich gewesen. Da hinsichtlich war es dann auch gut, dass ich dann so krankgeschrieben bin, am Freitag wieder arbeiten gehen kann. Und wenn es mir gut geht, es gibt ja auch keinen Grund, warum man krankgeschrieben werden sollte. Mal gucken, ob ich bis dahin negativ bin. Gerade bin ich noch positiv. Aber die Regularien sind ja dahingehend heutzutage auch anders. Ich glaube, solange du keine Symptome hast und so, und ich glaube, am Ende, selbst wenn ich dann noch ein bisschen positiv bin oder so, dann ist man eh nicht mehr ansteckend. Und von daher mal sehen. Ich denke, dem Besuch am Freitag wird nichts im Wege stehen. Zum Glück.
Ja, hoffen wir doch. Ja, da konntest du wenigstens die Zeit nutzen und ein bisschen Fortnite zocken.
Ja,
Ist ja
genau.
momentan wieder seit dem Update da vor ein paar Wochen wieder sehr, sehr gut zu zocken. Ja, bei mir die Woche bis jetzt, ja, ich war bis heute und auch heute selber jeden Tag arbeiten. War dann noch im Gym. Morgen geht es für mich auf eine sehr, sehr lange Fahrt nach Bayern und wieder zurück. Also wird da ja 15 Stunden, denke ich mal, gut unterwegs sein. Also morgen um 5 Uhr geht's los. Und ja, 600 Kilometer hin, 600 Kilometer zurück, dann noch mit ein, zwei Zwischenstopps. Wird das auf jeden Fall ein sehr, sehr langer Tag. Morgen habe ich auch so semi-Bock drauf, aber ja, da muss man auch durch. Und ja, sonst auch ja, im Gym gewesen, halt Länderspiel verfolgt, am Wochenende Darts verfolgt, Formel 1 natürlich geguckt, war ja klar, dass wir uns das nicht entgehen lassen werden. Und dann würde ich auch mal direkt darauf zu sprechen kommen, aufs Event. Wir haben ja am Samstag aufgenommen, da war das Quali schon fertig. Und wir hatten natürlich, oder hatten wir Donnerstag aufgenommen? Oder Freitag? Nee,
Nee,
wir
wir hatten
hatten
nach dem Quali
Samstag.
ja aufgenommen. Ich hatte vergessen, das Quali zu tippen.
Stimmt, ja, genau.
Hast du dich ja noch
Oh,
gefreut,
ja.
wo ich das aber mal ganz schnell wieder wettgemacht habe, deine Frau,
Ja,
ne?
wobei man da auch sagen muss, da ist natürlich, wenn wir jetzt auf den Rennverlauf darauf zu sprechen kommen, auch
Ja,
ein wenig
am
Pech
Ende
bei mir
kackt
mit
die
dabei
Ente.
gewesen. Am Ende kackt die Ente, genau. Die Ente hat aber noch nicht gekackt, weil sie kackt dann erst nach Abu Dhabi, als wenn da die letzte Runde fertig ist.
Ja,
Also ich habe
klar.
noch meine Chance,
Das
ich
stimmt.
hab noch meine Chance da zurückzuschlagen. Ja, ich muss sagen, ich war positiv überrascht vom Rennen in Las Vegas. Es war ein sehr, sehr spannendes Rennen und das Streckenlayout hat natürlich vor allem manchen Teams wie Ferrari geholfen und ich glaube, gerade das Streckenlayout hat die Strecke oder hat das Rennen spannend gemacht. Wir sind ja eigentlich davon ausgegangen, dass es wenig Racing geben wird, leicht Überholmanöver geben wird, aber gerade das hat vor allem Charles Leclerc, hat er uns dort eines Besseren bewiesen, denn er ja, hat uns eine Überholshow da gegen die Red Bulls gezeigt, aber fangen wir mal chronologisch mit dem Start an. Leclerc hatte die Pole Position, Max Verstappen hatte allerdings nach Kurve 1 die Führung übernommen, aber nicht ganz auf legalen Weg, denn er hatte keinen Grip beim Anbremsen in Kurve 1, ist rausgerutscht und ist mit allen vier Reifen von der Strecke gefahren und hat somit auch seinen Konkurrenten dort Leclerc von der Strecke gedrängt, wofür dann der Weltmeister im weiteren Verlauf des Rennens auch eine 5-Sekunden-Zeitstrafe bekommen hat. Und dahinter war es auch ganz vogelwild. Alonso und Bottas haben sich, meine ich, irgendwie berührt. Und Sainz hatte auch eine kleine Berührung mit Hamilton, hat sich daraufhin gedreht. Das hat allerdings nicht ganz so eine große Rolle gespielt, denn kurz darauf kam ein virtuelles Safety Car aufgrund dieses Kuddelmuddels am Start. Und kurz darauf kam dann ein richtiges Safety Car, weil es einen sehr, sehr heftigen Abflug von Lando Norris in Runde 6 gab. Er ist wohl über eine Bodenwelle drüber gefahren und hat dann die Kontrolle über seinen McLaren verloren und ist wirklich schon ordentlich heftig in die Techno-Barrieren reingeflogen. Und er hat auch, wir haben Team Radio wo mehrmals oder zweimal gefragt, ob es alles gut bei ihm ist, ob es ihm gut geht. Und er hat dann nur ein verzerrtes I'm okay abgegeben. Also das hat sich schon nicht ganz gut angehört und er musste daraufhin ja auch ins Medical Center und daraufhin dann nochmal in ein separates Krankenhaus gebracht werden. Allerdings gab es kurz nach dem Rennen Entwarnung. Ihm geht es soweit ganz gut. Er hat keine Verletzung davon getragen, was natürlich auch sehr, sehr wichtig war, weil der Crash war schon nicht ohne, obwohl es halt auch, muss man sagen, wohl seine eigene Schuld war. Es gab keine technischen Defekte an seinem Auto. Er ist halt einfach über eine Bodenwelle gefahren und hat daraufhin die Kontrolle verloren. Also ein klassischer Fahrfehler von Lando Norris, den man selten von ihm sieht, muss man sagen. Er eigentlich ein sehr, sehr konstanter Fahrer und sehr, sehr solider Fahrer, der selten irgendwelche Fahrfehler macht. Aber ja, und dann nach dem Safety Car war es irgendwie hinten am Ende des Feldes relativ interessant, weil Alonso, Perez und Sainz alle während des Safety Cars an die Box gegangen sind und die drei mit eigentlich guten Autos waren dann hinten und haben sich bekämpft und sind dann irgendwie auch nur ja, nicht so ganz so schnell nach vorne gekommen. Und vorne an der Spitze war es eigentlich recht interessant, weil eigentlich dachte man ja, der Long Run des Red Bulls wird stark sein. Vor allem, wenn Verstappen dann einmal die Führung innehat, wird Leclerc keine Chance haben. Allerdings konnte Leclerc sich wirklich an Verstappen festbeißen und hat ihn nicht entziehen lassen und ist daraufhin dann auch immer näher an Verstappen rangekommen, bis er ihn auf der Strecke überholen konnte. Auf der Bremse ein tolles Manöver von Charles Leclerc, der somit die Führung sich zurückerobern konnte. Max Verstappen ist dann daraufhin an die Box gegangen, hat seine 5-Sekunden-Strafe abgesessen, ist dann dahinter George Russell zurückgefallen. Und Leclerc ist dann noch ein paar Runden, ich glaube 5 Runden, 4 oder 5 Runden weitergefahren mit seinem Ferrari, der die Pace war, trotz dessen er ältere Reifen hatte, immer noch sehr, sehr stark. Und ja, hat dann. Ist dann an die Box gegangen und er braucht dann ein bisschen, um seine harten Reifen auf die Temperatur zu bekommen. Russell und Verstappen konnten in der Zwischenzeit ein bisschen Zeit auf ihn gewinnen, aber er hatte immer noch ein 4,5 Sekunden Polster und hatte dann gerade angefangen, seine Pace zurückzufinden. Also eigentlich sah alles so aus, als würde Charles Leclerc, ich will jetzt nicht sagen, einem sicheren Sieg entgegenfahren, aber es sah eigentlich so aus, als hätte er alles unter Kontrolle, denn die Pace im Long Run vom Ferrari war sehr, sehr gut. Auf dem harten Reifen nicht ganz so gut wie auf dem Medium Reifen, aber er hatte ein gutes Polster auf Max Verstappen und George Russell. Er hatte auch noch die jüngeren Reifen und hätte, ja, ich sag's jetzt einfach mal ganz selbstbewusst, ich habe auch mir ein paar Artikel durchgelesen und alle Experten waren da auch einstimmig, er hätte das Rennen gewonnen, wenn dann nicht ein Vorfall zwischen Max Verstappen und George Russell passiert wäre. Denn Max Verstappen hat beim Versuch, oder George Russell hat beim Versuch, als Max Verstappen ihn überholt hat, ist er in Max Verstappen reingefahren, woraufhin Teile auf die Strecke gefallen sind und ein Safety Car rausrückte. Das haben die Autos hinter Leclerc genutzt und haben sich frische harte Reifen draufgesetzt. Und ich kann Ferrari und auch Leclerc in der Situation verstehen, dass sie nicht an die Box gegangen sind, weil man muss sagen, dass Leclerc seine Reifen gerade auf Temperatur gebracht hatte und seine Reifen waren noch erst 5 Runden alt und er hätte dann, er wusste ja nicht, ob Verstappen und Russell, ob die auch an die Box gehen und er wäre halt Zweiter gewesen, das Sergio Perez und es wäre even gewesen, also sie hätten komplett die gleichen Reifen gehabt und man weiß ja nicht, ob halt dann der, ob Leclerc halt dann Perez noch überholt hätte. Also ich kann dort die Ferrari-Entscheidung verstehen. Ich habe auch direkt gesagt, bleib draußen, dann hast du die Führung wieder und der Reifenunterschied wird wohl nicht ganz so groß sein. Allerdings war dann der Reifenunterschied doch größer als erwartet. Das hat Leclerc nach dem Rennen so erklärt, dass er halt die Reifen, die kalt waren, erstmal auf Temperatur bringen musste. Dann sind sie, als sie gerade auf Temperatur gekommen sind, kam das Safety Car raus und das Safety Car hat dann die Reifen wieder kühler gemacht und er musste dann nach dem Safety Car Reset die Reifen wieder auf Temperatur bringen. Und dieses zweifache Erhitzen der Reifen hat den Reifen nicht ganz so gut getan, weswegen er halt eine höhere Abnutzung gehabt hat. Das hat man bei Ferrari halt nicht ganz so mit einkalkuliert. Lag halt wahrscheinlich auch einfach an den kühlen Temperaturen in Vegas auf einer anderen Strecke, wo, sage ich mal, normale Temperaturen gewesen wären, wäre das Problem gar nicht aufgetreten. Aber ja, so war das leider. Leclerc konnte sich dann beim Restart von Perez, der auf Platz 2 war, nicht ganz so gut absetzen. Und Perez konnte Leclerc überholen. Allerdings konnte Leclerc auch Perez dann wieder überholen. Und Max Verstappen hat das alles genutzt, ist an beide Fahrer rangefahren, hat in der Zwischenzeit noch, ich glaube, es war ein Alpine auf jeden Fall, es war mein Ocon, ein Piastri, hinter dir, während der Safety-Car-Phase zurückgefallen war, wieder überholt. Und hat dann auch seinen Teamkollegen und auch Charles Leclerc überholen können. Einfach, er hatte den Reifenvorteil gegenüber Leclerc, weil er hatte diese jüngeren Reifen, die er nur einmal auf Temperatur bringen musste. Und ist dann vorne weggefahren, und hat das Ganze dann kontrolliert. Dahinter war Charles Leclerc gegen Perez und es war ein Zweikampf, der zuerst zugunsten des Mexikaners ausgehen zu schien. War das gerade ein richtiger Satz? Keine Ahnung. Jedenfalls erstmal sah es aus, als würde Sergio Perez den Kampf gewinnen, weil Leclerc hat einen kleinen Fehler gemacht. Er hatte sich einmal leicht verbremst in der vorletzten Kurve und hatte Sergio Perez somit den zweiten Platz überlassen. Allerdings hat man richtig bei Leclerc gemerkt, dass ihn das richtig sauer gemacht hat und er richtig Wut im Bauch hatte. Denn nach seinem Fehler hat er Runde um Runde immer mehr Zeit auf Perez gewonnen. War ungefähr 2 Sekunden hinter Perez auf seinem Verbremser, hat allerdings die ganze Zeit gewonnen und hat dann in der letzten Runde das für mich schönste Überholmanöver der Saison gemacht. Eine Dive-Bomb, aber im fairen Sinne, spät auf der Bremse, in der letzten Runde, auf der letzten Ebene, wo man, oder an der letzten Stelle, wo man hätte überholen können, hat er sich Perez geschnappt und sich seinen zweiten Platz, den er mehr als verdient hat, zurückerobert. Meiner Meinung nach hätte Leclerc auch den Sieg verdient gehabt, denn ohne Safety Car wäre es seiner gewesen. Aber trotzdem ein unheimlich starkes Rennen von Charles Leclerc, der auch zum Fahrer des Tages gewählt worden ist. Ja, Perez ist halt bitter aus seiner Sicht. Ich finde persönlich, er hätte einfach innen verteidigen müssen, also weil sonst, wenn er dort innen in der Kurve verteidigt hätte, dann wäre Leclerc niemals an ihm vorbeigefahren, weil es halt einfach wirklich die allerletzte Chance war, um an Perez vorbeizuziehen. Aber ich habe mich natürlich sehr gefreut. Es war so ein bisschen ein lachendes, ein weinendes Auge, weil es ein tolles Finish war, ein überragendes Rennen von Leclerc. Habe mich auch gefreut, dass er seinen Fehler wettgemacht hat, weil sonst wäre dort vielleicht auf ihm so ein bisschen rumgehackt worden. Aber ja, auch ein weinendes Auge, weil ohne dieses Safety Car, was so unnötig war, weil es so unnötig von George Russell war, wie er da in Max Verstappen reinfährt, hätte Leclerc das Rennen gewonnen. Es wäre sein erster Saisonsieg gewesen. Es wäre auch nochmal ja, ein Motivationsschub vielleicht für nächstes Jahr geworden. Aber so war es leider nicht. Es war trotzdem eine überragende Performance von ihm. Dann hinter ihm war Perez, der als kleinen Wermutstropfen P2 in der Fahrerwertung sich sichern konnte, was ja die Mindestanforderung an ihn war, weil Lewis Hamilton irgendwie ein verkorkstes Wochenende hatte, im Q2 schon rausgeflogen am Samstag. Und dann im Rennen hatte er einen schleichenden Plattfuß nach einer Berührung mit Oscar Piastri. Und er hat sich zwar danach noch gut vorgekämpft, auf P7 war es, meine ich, nach der Strafe von George Russell, war es noch ein gutes Rennen von der Pace her von Hamilton, aber halt weit, weit weg von dem, was er sich erwünscht hat. Auf P4 Esteban Ocon von Platz 16 auf 4, auch ein überragendes Rennen, genauso wie von Lance Stroll von Platz 19 auf 5. Sehr, sehr stark, dahinter dann Carlos Sainz, der halt Schadensbegrenzung eingehalten hat, ist vor beiden Mercedes ins Ziel gekommen, was für Ferrari ja die Hauptmission von ihm war, damit Ferrari möglichst viele Punkte auf Mercedes gut macht. Jetzt sind der, ist der Abstand nur noch 4 Punkte, also ist alles noch möglich in Abu Dhabi. Dahinter dann die beiden Mercedes. Auf Platz 9 war dann, wer war nochmal 9.? Ich muss gerade mal nachgucken. Ach, Fernando Alonso. Und auf der 10 Oscar Piastri, der noch einen späten Boxenstopp gemacht hat. Und er war eigentlich Vierter. Es haben sich viele gewundert, warum er so einen späten Stopp macht. Aber ja, so war es dann ein bisschen enttäuschend. Die beiden Williams auf Platz 12 und 16. Und ja, Hülkenberg mal wieder ausgefallen mit einem technischen Problem. Und auch Yuki Tsunoda mit einem technischen Problem rausgeflogen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, du hast ja jetzt eigentlich schon so ziemlich alles erwähnt. Ich finde so ein bisschen die beiden, die ja eigentlich so die unauffälligste und stärkste Leistung erbracht haben, waren Ocon und Stroll. Aston generell, muss ich sagen, nicht erwartbar stark. Also vor allem Stroll halt mit einem Platz 5, aber auch in Alonso auf Platz 9, beide in der Top 10. Hätte ich so nicht gedacht. Ja, McLaren, so ein bisschen Schadensbegrenzung natürlich betrieben. Ist ja halt die Frage, wo Norris gelandet wäre, ohne seinen, ja, ohne seinen harten Crash. Ja, ansonsten für Leclerc natürlich bitter gelaufen, aber so ist es halt manchmal in der Formel 1, dass so ein Safety Car viel über den Rennausgang entscheiden kann, dass er für den einen vielleicht zu einem besseren Zeitpunkt kommt, für den anderen vielleicht zu einem schlechteren Zeitpunkt. So konnte es halt vor allem Verstappen nutzen. Zum Glück ist es am Ende trotzdem der Platz 2 geworden. Und ja, ich fand, wir haben ein extrem, extrem spannendes Rennen gesehen mit einem ja, langen Fight um Platz 1, mit einem Fight dann auch noch um Platz 3, auch in dem Feld dahinter, dann hinterm Podium mit vielen, vielen Fights, mit ein paar unerwarteten Ergebnissen, mit ein paar sehr starken Leistungen, mit ein paar eher schwächeren Leistungen. Und ja, alles in allem, glaube ich, ein rein gelungenes Rennwochenende, beziehungsweise Rennen. Ja, gibt natürlich so ein paar Dinge, die man bemängeln kann, auch wieder danach erstmal da zu dritt sich in so ein Auto da reinquetschen und dann irgendwo hinfahren. Dann müssen die sich da irgend so eine Wassershow angucken.
Ja.
Und dann gibt es irgendwie, also ich weiß nicht, aber ich weiß, ich habe, glaube ich, die reine Pokalübergabe habe ich mir, glaube ich, gar nicht mehr angeguckt, wenn ich
Die
mich
waren dann
richtig
wieder auf Start
entsinne.
und Ziel. Die sind einmal von Start und Ziel mit dieser Limousine dann zu diesem einen Hotel gefahren, haben die Interviews gegeben, sich diese Wassershow angeguckt, sind dann wieder zurückgefahren Und haben dann aufstehen und sie das Podium gemacht. Also sind einmal um Pudding sozusagen gefahren,
Ja, ich
nur um
glaube,
sich.
ich habe irgendwann während den Interviews, nee, bei der Wassershow habe ich irgendwann, glaube ich, weggeschaltet, weil sich das so gezogen hat und es mir so egal war. Ja, also finde ich völligen Irrsinn. Also erstens, ich glaube, die Fahrer interessiert das jetzt nicht so krass, es ist halt ein Pflichtprogramm. Man hätte das ja irgendwie machen können, man hätte ganz normal da auf dem Podium die Interviews machen können, dann die Pokale und dann hätte man das für die Fernsehbilder, diese Wassershow da wegen mir machen können. Ist ja genauso wie mit dem Feuerwerk oder so. Auf manchen Strecken gibt es ja manchmal auch Shows rein für die Zuschauer. Und ja, das müssen sich die Fahrer dann ja nicht auch nicht auf irgendeiner Aussichtsplattform angucken oder so. Also sowas finde ich halt immer, das machen die ja in Amerika gerne, haben sie ja auch da in Miami ins Footballstadion und so gemacht. Aber finde ich nicht gut. Also ich finde, die Siegerehrung sollte da einfach an Ort und Stelle stattfinden auf Startziel. Und ja. Dann da diese extra Sachen. Zieht sich einfach völlig unnötig und ich finde es auch nicht gut und ist auch für die Fahrer einfach, vor allem bei dem engen Programm, ist es einfach ein unnötiges Programm, was man denen dann da noch mit einfügt, da einmal nochmal mit so einer Limousine eng an eng nach so einem Rennen da durchzufahren. Also ja, finde ich nicht gut gelungen. Ansonsten glaube ich am Ende dann, ja, ein gutes Wochenende. Nach einem schwachen Anfang, wo es ja, glaube ich, auch sein Nachspiel noch geben wird. Ich glaube, aufgrund diesen Ereignissen am Freitag haben die Fans da vor allem auch eine Sammelklage gegen die Formel 1 erhoben.
Ja,
Bin ich
die
mal
haben ja,
gespannt.
das ist ja das Absurde, die haben von der Formel 1 als Entschädigung einen 200-Euro-Gutschein für den F1-Tor bekommen. Da
Ja,
kannst du dir.
aber die Preise wurden auch erstmal ordentlich hochgemacht, ne? Also,
Ja, da kannst du
wenn
dir dann
ich habe
vielleicht nicht
von.
mal. Da
Ich
kannst du dir
habe,
vielleicht dann nicht mal einen Helm von kaufen.
ja, also ich habe da ein Video gesehen von den Klamotten allein von den Formel 1 und das waren, auf keinen Fall waren das die normalen Preise, die da standen. Also ich glaube, die kosten dann da an der Strecke auch noch ein bisschen mehr oder die haben die extra höher gemacht. Aber ja, finde ich auch völlig Irrsinn, weil ja, was bringt das? Also
Ja.
finde ich auch, hätte man irgendwie anders entschädigen müssen. Aber naja. Am Ende des Tages, glaube ich, haben die Fans dann ein gutes Rennen gesehen und was bei dem anderen rumkommt, die sehen wir dann, beziehungsweise wird man davon wahrscheinlich gar nichts mehr mitkriegen, weil es eh keinen Erfolg haben wird, denke ich mal, weil die Formel 1 einfach eine größere Instanz ist und da keiner sich jetzt da so eine Arbeit drum machen wird, wahrscheinlich. Und ja, ansonsten steht jetzt der letzte Tanz für diese. Ja, eher tonlose Saison, muss man ja ganz ehrlich sagen, an. Letzte Rennen Abu Dhabi steht an. Wie immer dann auch nochmal so dieses Spektakel zum Abschluss. Rein vom Ding her mag ich das Rennen in Abu Dhabi sehr. Ich liebe es, in diesen Sonnenuntergang ins Dunkle reinzufahren. Finde ich immer sehr geil eigentlich. Ja, Abu Dhabi hatte viele langweilige Rennen. Die letzten Rennen waren aber ja eher eigentlich allesamt spannend. Deshalb bin ich mal gespannt, wie es dies Jahr wird. Vielleicht sehen wir ja da auch ein spannendes Rennen, vor allem weil Ferrari ja zum Beispiel auf ja, derartigen Strecken eigentlich ganz gut aussah in der letzten Zeit. Ja, bin ich mal gespannt. Hinten im Kampf im Mittelfeld und hinten Plätze wird es so oder so, denke ich mal, wieder spannend sein, weil es da ja die ganze Saison über eigentlich sehr, sehr spannend ist. Ja, ich glaube, es wird ein ganz guter Abschluss. Es wird jetzt nicht das Spektakel, aber es wird jetzt auch nicht langweilig, glaube ich. Und am Ende werden wir dann ja erstmal wieder ein paar Monate ohne die Formel 1 auskommen. Dann werden wir natürlich auch wieder definitiv in der Folge auf unsere Prediction achten. Das wird sich ja vermutlich anbieten, dann in einem guten Monat dann, wenn auch in der Bundesliga die Winterpause ist, über Weihnachten. Müssen wir dann mal alles gucken, wann wir das am besten machen, weil Bundesliga und internationales Geschäft und DFB-Pokal ist ja jetzt auch alles in den nächsten Wochen noch, da geht ja alles Schlag auf Schlag. Deshalb müssen wir mal gucken, ob wir dann da eine Folge bringen oder ob wir das dann machen, wenn wir Zeit, also wenn halt gerade nichts anderes Sportmäßiges ist. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall dann sehr drauf, nochmal wieder alles Revue passieren zu lassen. Und ja, dann würde ich sagen, zu Abu Dhabi gibt es eigentlich nicht groß viel zu sagen.
Die
Ist eigentlich
Prediction
jedes.
noch.
Ja, genau, da wollte ich jetzt raus. Deshalb kommen wir zu der Prediction. Und Ja, da ich habe sie jetzt noch, ich bin sie gerade noch am tätigen. Ich glaube,
Ja, ich auch.
McLaren wird wieder ein bisschen stärker sein dieses Wochenende.
Ja, glaube ich auch.
Also was heißt ein bisschen? Deutlich stärker, zumindest aufs Quali bezogen im Rennen, hat Piastri ja dann wieder einiges gut gemacht. Mercedes wird auch wieder stärker sein. Ich tippe auf 1 Verstappen, auf 2 Leclerc, auf 3 Norris und auf 4 Sergio Perez. Ja, und im Rennen holt sich auch der Holländer im letzten Rennen den Sieg, gibt sogar nochmal den Doppelsieg. Dahinter wird dann Lando Norris vor Charles Leclerc sein. Leclerc auf 4. Auf 5 Lewis Hamilton. Auf 6 Piastri. Auf 7 Sainz. Und auf 8 ja, 7 Sainz. Und auf 8 George Russell.
Ja, ich bin gerade irgendwie noch am gucken.
Ja, ich hab gerade einfach frei rausgemacht, ganz ehrlich.
Weil ich war gerade auch am Tippen und in dem Moment hast du nämlich so viel gesagt, was ich gleich gemacht hätte und das kann ich ja nicht machen. Ich muss ja dann was ins
Du
Risiko
hast
gehen.
11 Punkte Abstand.
Ja, warte mal, was hast du? Du hast Norris im Rennen auf 2, ne?
Warte, nee, ich habe Doppelsieg, Red Bull.
Ach so, dann Norris, dann Leclerc. Oh. Es ist schwer, es ist schwer. Man muss halt sagen, es ist halt, ich will halt auch irgendwie, ich will halt realistisch stimmen, aber du hast so realistisch schon getippt. Boah.
Wird jetzt Leclerc wieder auf R1 machen?
Nein, 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 nein,
Und
das
wo
kann
es
doch
ja
nicht
auch
wahr
glatt
sein.
nicht tippen.
Also im Qualifying ja schon. Also
Ja, das
Quali,
ist,
ich stehe
ja,
auf ein.
das
Im
ist
Quali hat
durchaus.
er gefühlt ein Abo. Also, vor allem jetzt ja, habe ich auch, ich hatte in den letzten 4 Rennen war Leclerc dreimal auf Pole, einmal auf P2. Also wenn es um die reine Quali-Pace geht, dann ist Ferrari ja auch krass eigentlich. Boah, ist es so okay? Ich habe halt gerade irgendwie Angst, Piastri irgendwie schlecht dastehen zu lassen, aber. Irgendwie Piastri war die letzten Rennen, der war halt auch nicht mehr, also der war natürlich, also sage ich jetzt mal seit Katar, USA,
Der war halt so
Saudi,
gut, der hat halt das
jetzt auch
gezeigt,
nicht
was
mehr
Auto
geschafft.
hergab, ne? Das Auto gut
Ja.
war, war auch in Ordnung.
Ja, USA war der nicht ganz so gut. Ich glaube, der hätte aber irgendwo noch ein technisches Problem, hatte ich im Kopf. Ich sage, Quali. Weil du hast halt Verstappen gesagt, deswegen ich muss die Leclerc-Karte setzen, weil
Ja, oder Nose.
ja, aber glaube ich nicht. Ich glaube Leclerc im Quali halt, es gibt ja auch dieses Meme so, dieses Traditions-Meme von Bottas, dann ist er ja immer Pole Leclerc, Winner Verstappen. Leclerc war halt immer, also egal auf welcher Strecke im Quali ist der Ferrari immer richtig gut, weil die halt irgendwie extra so ihre Motor dann aufdrehen können. Ich sage Leclerc auf 1, 2 Verstappen, 3 Norisio und 4 Sainz. Oder? Ja, doch. Man muss halt sagen, Leclerc kocht Sainz halt seit Singapur schon ordentlich wieder ab, ne? Also, ich habe jetzt mal so
Ja,
eine
also
Übersicht
Sainz hatte
gesehen.
seine richtig gute Phase.
Aber
Aber jetzt
Leclerc.
die letzte Zeit, ja.
Also, der fährt nicht schlecht, aber Leclerc hat seit Singapur war der in jedem Qualifying
Leclerc
vor dem.
hatte halt, es war halt so, dass da bis Singapur hatte Sainz halt da so die paar Rennen eine richtig gute Phase und Leclerc muss man halt auch ganz ehrlich sagen, eine ziemlich schwache Phase. Und jetzt ist halt Leclerc wieder stark und Sainz ist normal.
Ja, irgendwie Leclerc hat irgendwie nach Singapur wieder zu seiner Form zurückgefunden. Also, man muss halt sagen, wir können ja noch mal kurz hier mal abweichen auf die Fahrerwertung. Wir können ja mal davon ausgehen, es gibt ja einen Viererkampf um Platz 4. Sainz ist Vierter mit 200 Punkten, punktgleich mit Alonso. Norris hat 195 Punkte und Leclerc 188. Und man muss mal mit einbeziehen, was Leclerc für ein Pech hat dieses Jahr. Der hatte einen Ausfall in Bahrain, wo der easy Dritter geworden wäre. Der hatte einen Ausfall in Brasilien, wo das Auto schnell genug war für P3, also fürs Podium. Dann hatte der hatte noch irgendwo DNF. Dann zwei DNF. Dann in Australien beim Start, genauso im Start bei Sandford. Und okay, Sainz hatte auch in Australien diese lächerliche Strafe, weswegen er nach hinten geflogen ist. Er hat jetzt diese lächerliche Strafe. Und man muss halt auch sagen, die Ferrari-Fahrer generell haben jetzt deutlich mehr Pech gehabt als so ein Alonso zum Beispiel. Weil bei Alonso, der war immer krass am Performen, aber dann irgendwann hat sein Auto einfach reingekackt. So, weißt du, der Aston Martin war bis zur Sommerpause richtig krass und da hat er gefühlt fast all seine Punkte geholt und danach der Sommerpause ging halt nichts mehr und dann, als nichts mehr ging, hat er auch Ausfälle. Ich glaube, der hatte ein oder zwei DNFs oder irgendwie sowas oder in Katar zum Beispiel einen Fahrfehler mit drin oder sonst irgendwas. Aber da war das Auto schon schlecht und jetzt irgendwie, zum Beispiel in Brasilien war es wieder gut, da war Alonso auch direkt wieder stark. Das ist irgendwie eine ganz, das ist ganz, ganz weird. Deswegen nur so am Rande, da geht es ja darum. Dann Kampf um P2 ist ja noch jetzt rum in der Fahrerwertung. P3 ist damit von Hamilton auch schon besetzt. Kampf um Platz 2 in der Konstrukteurswertung ist ja zwischen Ferrari und Mercedes komplett offen, 4 Punkte. McLaren und Aston Martin 11 Punkte, weil da kann auch noch was passieren. Weil Aston Martin war in den letzten Rennen zum Beispiel so ein Stroll, der dreht nochmal richtig auf. Also Stroll war jetzt richtig stark wieder in den letzten Rennen, ganz ehrlich. Also,
Ja.
und 11 Punkte, ganz ehrlich, da braucht McLaren irgendwie einen dummen DNF haben und irgendwie einer kommt irgendwie in die Top 5, was ja möglich ist, wie Stroll jetzt in Las Vegas gezeigt hat, oder sonst irgendwas. Und dann kommt Alonso noch vor Piastri im Ziel und dann ist Aston Martin wieder vor McLaren. Das geht auch noch ganz schnell. Dann halt Alpine safe Sechster, Williams, glaube ich, auch mehr oder weniger safe Siebter. Die haben 7 Punkte Abstand zu Alpha Tauri. Und so wenn ich Alpha Tauri die letzten Rennen sehe, also die waren in Mexiko und Brasilien waren die gut und danach ging, also jetzt ging ja wieder gar nichts in Las Vegas. Also die waren wieder ja irgendwo im Nirgendwo, auch beide Tsunoda und Ricciardo, wobei man sogar sagen muss, dass Ricciardo im Rennen vor Tsunoda war und auch im Quali vor ihm war. Alfa Romeo auf Platz 9, ja, glaube ich auch nicht, dass sie irgendwie die Punkte fahren und Haas war ja auch wieder eine einzige Lachnummer. Also ich glaube, hinten sind, also ich sag mal, bis P6 sind, glaube ich, die Entscheidungen gefallen. Dann zwischen Aston Martin, McLaren kann spannend werden und halt noch Ferrari, Mercedes. Ich glaube, da ist halt auch so das Hauptaugenmerk drauf auf diesen Kampf um P2, weil das halt schon, auch worum es Prestige geht, Fahrerwertung sonst. Ja, Russell ist safe, Piastri ist safe. Ja, halt so, es kann halt zum Beispiel noch zwischen Gasly und Ocon zu einer Platzveränderung irgendwie kommen oder sonst irgendwas. Oder halt hinten, wenn irgendwer die Punkte fährt, irgendwer nicht. Aber ganz ehrlich, jetzt zum Beispiel, ob jetzt Guanyu Zhou 18. oder 17. in der Fahrerwertung wird, das interessiert auch keine Sau mehr. Ja, dann im Rennen, sage ich Verstappen auf 1, auf 2 Norris. Ich glaube, im Long Run, der McLaren dürfte halt wieder stärker sein. Ich glaube halt, so Abu Dhabi ist eine Strecke, die, glaube ich, Ferrari auch so zum Beispiel besser liegen würde als Kaung, was weiß ich, als Katar oder so, weil Ferrari war jetzt eigentlich, generell Ferrari war eigentlich in den letzten Rennen immer auf dem Podium und war immer gut dabei, muss man sagen. Die haben ihre Reifenprobleme halbwegs in den Griff bekommen. Also generell muss man sagen, so die zweite Saisonhälfte, so Ferrari und McLaren haben echt nochmal, haben sich echt gesteigert, weil natürlich auch vor allem für Ferrari viele Strecken dabei waren, die für sie gepasst hat, wie jetzt Las Vegas. Aber zum Beispiel Mercedes hat ordentlich abgebaut, Aston Martin ja auch. Zwei Norris, 3 Leclerc, da hat er nochmal ein Podium zum Abschluss und sichert Ferrari P2. Perez sehe ich auf 4, weil dem ist, für ihn ist es jetzt auch komplett egal, weil er hat P2 in der Fahrerwertung, kann auch ausfallen. So ist jetzt auch egal, weil das Rennen, glaube ich, gewinnt eh Verstappen, außer der hat irgendein technisches Problem. Hamilton auf 5. Hamilton ja auch irgendwie im Pech gewesen in Las Vegas und auch irgendwie kaum. Läuft es irgendwie in den letzten Rennen nicht ganz so bei Mercedes, obwohl die Pace sogar in Las Vegas gar nicht mal so schlecht war wie erwartet. Sainz auf 6, dann auf 7 Piastri und auf 8 Russell, der für mich, um ehrlich zu sein, kommen wir dann ja auch, wenn wir über unsere Flops, glaube ich, reden und unseren Rückblick machen. Für mich irgendwie ist Russell so ein bisschen die Enttäuschung der Saison. Also,
Ja,
oder? Also,
ja.
nachdem der letzte Jahr Hamilton geschlagen hat, Ende letzte Saison das vorletzte Rennen noch gewonnen hat, der war dieses Jahr einmal auf dem Podium und mehr nicht. Und hat auch viele Fehler gemacht.
Gebe ich dir vollkommen recht.
Also, ja gut, das ist dann meine Prediction. Ich hoffe, dass das sich irgendwie ausgeht.
Ja, okay. Werden wir dann natürlich nächste Woche sehen, wer am Ende der glückliche Sieger wird, ob ich. ja, weiterhin der Rekordmeister bleibe oder ob du da mal ein Bein dazwischen stellst. Bin ich mal gespannt. Und dann natürlich auch werden wir auch sehen, dann, wenn wir drauf gucken, wer in den Predictions die Nase vorne hat. Ja, da haben wir auch nochmal gesondert über den Sieg vergeben. Das alles dann. Und ich würde sagen, damit kommen wir dann auch ja, zum eher negativen Thema, und zwar die deutsche Nationalmannschaft. Ja, ich kann jetzt primär über das Spiel gestern reden. Ich habe mir gestern mit, ja, eigentlich schon ein bisschen Hoffnung eigentlich auf ein relativ gutes Spiel seit langem mal wieder ein komplettes Nationalmannschaftsspiel angeguckt. Und ja, ich weiß nicht, hast du Deutschland gegen die Türkei geguckt?
Ja, habe ich geguckt.
Ja, dann fang du erstmal damit an, mit dem Heimspiel der Türken im Berliner Olympiastadion.
Ja, also ganz ehrlich, das war auch schon, also es waren irgendwie zwei Auftritte, die ziemlich ernüchternd waren, nachdem
Aber
es
ich habe
ja irgendwie.
gehört, gegen Türkei war immerhin ein paar Ansätze zu sehen. Ersten
Ja,
20 Minuten.
phasenweise, ja, das war okay. Also man hat ja eigentlich. Eigentlich ist man ja gut dabei bei der Nation, nach unter Nagelsmann, oder war man gut dabei, weil man war ja auf der USA-Reise, hat man die USA 3-1 geschlagen und hat auch ein gutes 2-2 gegen Mexiko gespielt. Also eigentlich war es voll stabil, aber Digga, dann, also, dann haben sie, also als ich Aufstellung schon gesehen habe, habe ich mir irgendwie so ein bisschen die Augen gerieben. Kai Havertz hat Linksverteidiger gespielt. Und ich habe mir gedacht, der spielt jetzt bei Arsenal keinen guten Stiefel und den als Linksverteidiger. Das habe ich schon irgendwie nicht so ganz verstanden. Aber anfangs lief es ja ganz gut. Deutschland hat ohne Scheiß gut gespielt, hat viele Bälle in die Tiefe, konnten sie spielen und haben viele Chancen gekriegt. Und dann auch das 1-0 durch Kai Havertz. Und auch danach Leroy Sané mit einer guten Chance zum 2-0. Und irgendwie dachte ich, ja, die hatten mehr Ballbesitz, Deutschland hatte mehr Spielanteile. Also ich dachte, eigentlich sind wir jetzt fest im Sattel, was halt krass war. Und das hätte man vielleicht auch irgendwie anders regeln können, wenn man halt ein Heimspiel hat. Also wenn die deutsche Nationalmannschaft in Berlin gegen die Türkei spielt, und generell die gesamte Lage der Nationalmannschaft ist ja nicht ganz so positiv seit mehreren Jahren. Und die Leute sind ja nicht mehr so begeistert, ins Stadion zu gehen, zumal die Preise ja exorbitant hoch sind bei einem Länderspiel und einfach die Stimmung generell nicht mehr so positiv ist. Man hat gefühlt, man hat nur türkische Flaggen gesehen. Und man hatte natürlich auch die ganzen türkischen Fans gehört, die dann die Spiele ausgepfiffen haben. Das kennt man ja schon vom Bayern-Spiel in Galatasaray. Das heißt, bei Galatasaray in Istanbul. Also, das war schon weird irgendwie. Was ich auch irgendwie, das muss ich sagen, fand ich persönlich nicht ganz so cool, dass bei der deutschen Hymne die ganze Zeit gepfiffen worden ist. Wenn man die Spiele auspfeift, ist das eine, aber bei der Hymne hat das irgendwie immer noch so ein bisschen mit Respekt zu tun. Ich meine, die Deutschen pfeifen sonst auch nie bei, oder wir Deutschen pfeifen sonst auch nie bei anderen Hymnen. Das fand ich dann irgendwie ein bisschen uncool.
Und vor allem ist ja ihr Heimatland. Also.
Ja, es ist ja das Land, in dem sie leben. Also da halt so zu pfeifen, finde ich halt so ein bisschen unnötig. Habe ich so ein bisschen an England erinnert bei der Europameisterschaft, die da bei jeder Hymne gepfiffen haben.
Und selbst das ist noch was, also ich finde es ja, also so, ich finde es in Ordnung, wenn man die Spieler auspfeift, weil es halt so in der Türkei gemacht wird und so ist dann halt so eine Sitte, das ist halt so normal. Aber ja, England hat das zwar auch gemacht, aber ist ja auch noch was anderes. Aber so, es kommen türkische Fans ins Stadion, die allesamt so ziemlich, denke ich mal, die da war, die deutsche Staatsbürgerschaft haben und vermutlich auch schon seit vielen Jahren hier leben. Viele sind auch hier geboren mittlerweile schon, weil das ja schon so lang her ist, diese Einwanderungskette, dass ja mittlerweile auch schon viele Türken in Deutschland, also mit türkischen Eltern in Deutschland geboren wurden und jetzt auch schon älter sind. Ja, also sozusagen ja das Heimatland. Und da finde ich es halt schon ein bisschen kritisch, so man bietet hier den sicheren Ort zum Leben, weil es vielleicht in der Türkei jetzt vielleicht nicht alles so harmonisch ist wie hier. Und ja, dann da so respektlos finde ich schon, damit umzugehen, finde ich auch nicht gut.
Aber das nur, um das Ganze mal neben dem Platz auch noch zu besprechen. Also, ich fand es um ehrlich zu sein halt auch nicht so, dann nicht so cool. Dann aber, wie hat das Spiel dann auch eine nicht so coole Richtung angenommen? Es fiel das 1-1 durch die Türkei nach einem, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob es ein Absprachefehler zwischen Henrichs und Sané war, aber nach einem langen Ball und Henrichs rückt halt nach vorne, Sané läuft, soll den Mann halt übernehmen, kriegt das irgendwie nicht ganz hin und ja, dann war halt der Ausgleich der Türken ohne jegliche Abwehrchance für Kevin Trapp, glaube ich. Also er war zwar dran, aber der war so stramm geschossen, der Ball, ich glaube nicht, dass er ihn gehalten hätte. Und dann, ja, haben die Türken das Spiel immer mehr übernommen. Und dann nach einer Flanke, die geschlagen worden ist, also die komplett an allen Abwehrspielern vorbei fliegt, findet der Ball ich weiß jetzt nicht die Namen der türkischen Spieler, ich müsste mal eben kurz nachgucken. Die Torschützen, Samstag war das Spiel. Freundschaftsspiele. Yildiz hat dann den Ball so was von in die Maschen gehauen. Also da war Kevin Trapp noch chancenloser als beim 1-1. Ja, also das war fatal gemacht von Tah und von Rüdiger. Da war keine Absprache. Also es kommt eine Flanke und es steht ein Stürmer oder ein Spieler von der Türkei im Strafraum. Und Rüdiger und Tah decken alles, aber nicht den Gegner. Die haben nichts gedeckt. Also die decken alles, war gerade der falsche Ansatz. Die stehen im Raum rum und decken den Raum. Aber halt nicht, es war ein türkischer Spieler, der in der Mitte stand. Den musste Henrichs als Rechtsverteidiger decken. Weil die beiden Innenverteidiger irgendwo im Raum standen, musste Henrichs einrücken. Dadurch war aber sein Mann im Rücken komplett frei, anstatt dass einer der Innenverteidiger den Stürmer in der Mitte deckt Henrichs den. Und dann stand es halt 2-1. Dann konnte Deutschland noch schnell durch Füllkrug das 2-2 mal kurz nach der Halbzeit. Und dann dachte ich eigentlich, ja. Das kriegen sie es hin, dann kam allerdings ein VAR-Elfer. Nach der Regel kann man den geben und die Türkei hat dann das 3-2 gemacht. Es gab dann Chancen noch auf beiden Seiten, aber irgendwie ja, auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Und dann muss man sagen, ich fände unentschieden, wäre spielgerecht gewesen. Aber ja, dann kriselte es schon so leicht. Und dann kam ja gestern das Spiel gegen Österreich. Und weil ich schon so viel in diesem Podcast gelabert habe, kannst du ja mal über das Spiel reden. Damit du auch mal das Wort ergreifen kannst.
Ja, genau, und das Spiel habe ich auch gesehen. Und also, das war das Stell. Ich glaube, in der zweiten Bundesliga gibt es genügend Mannschaften. Also, der FC St. Pauli, der wird bestimmt eine Mannschaft insgesamt mit nur deutschen Spielern zusammenbekommen. Stell eine Mannschaft vom FC St. Pauli mit nur Deutschen, also mit allen deutschen Spielern aus der ihrem Kader hin. Und die hätten da ein besseres Spiel abgeliefert als die deutsche Nationalmannschaft. Also da hat gestern nichts aufeinander gepasst, muss man ganz ehrlich sagen. Und ganz ehrlich, da muss man auch direkt bei Nagelsmann anfangen. Klar, der ist da gerade neu und so, alles schön und gut. Aber die Aufstellung fand ich inakzeptabel. Also du spielst erstmal das mit diesem Linksverteidiger, mit Kai Havertz. Ich verstehe da nicht ansatzweise den Hintergrund. Erstens, warum spielt Havertz Linksverteidiger? Der hat nicht ansatzweise Anlagen dafür. Der ist nicht schnell. Der hat kein Verteidigungsverständnis. Also, es ergibt gar keinen. Und der hat nicht wirklich einen Zweikampf. Also, es gibt gar keinen Grund, den da hinzustellen. Und zum anderen spielt Havertz jetzt bei Arsenal, so was ich mitkomme, auch nicht die Kirschen vom Baum. Nee, keine Ahnung, wie das Sprichwort heißt, egal.
Die Sterne vom
Und
Himmel.
die Sterne vom Himmel, genau, so hieß es. Und ist jetzt auch kein Spieler, wo ich sagen muss, der muss unbedingt irgendwo in die Aufstellung, weil er so gut bei seiner Mannschaft spielt und unbedingt mitspielen muss und nicht auf der Bank sitzen kann. Also deshalb verstehe ich nicht, warum man nicht Linksverteidiger einen David Raum oder so hinstellt. Also oder einen Benny Henrichs, auch wenn der angeschlagen war, aber David Raum hätte man da ja locker spielen können. Ja, verstehe ich schon einmal dahingehend nicht. Dann vorne ein Serge Gnabry. Was hat ein Serge Gnabry in der Startelf zu suchen? Für die deutsche Nationalmannschaft ist ja nicht so, dass sie da was ausprobieren wollte. Es war ja für die deutsche Nationalmannschaft im Vorhinein ein wichtiges Spiel, haben sie kommuniziert und sie wollten ein Statement setzen. So habe ich es verstanden vor dem Spiel. Und deshalb hatte ich auch ja, ein bisschen Hoffnung, dass man da mal ein gutes Spiel sieht gegen eine gute österreichische Mannschaft ohne. unter Ralf Rangnick, wo man ja auch sagen muss, beim ÖFB sind auch nicht die schönsten Zeiten, aber ja, Ralf Rangnick schafft so ein bisschen da, ja, ein bisschen Ruhe reinzubringen und so. Und man hat auf jeden Fall bei den Österreichern mit frühem Pressing, schnellem Aufbau auf jeden Fall einen Plan im Spiel gesehen. Und bei Deutschland habe ich halt nicht einen Plan gesehen, nicht ansatzweise einen Plan gesehen. Und ja, also Serge Gnabry hat für mich erstens bei seinen aktuellen Leistungen nichts in der Startelf zu tun, also erst recht nicht in der Startelf. Und rein vom Dinge eigentlich auch gar nichts im Kader. Also Serge Gnabry, erstens im absoluten Formtief, spielt beim Bayern München gar keine Rolle aktuell und bringt auch einfach keine Leistung. Und wenn er jetzt bei der Nationalmannschaft in den letzten immer gute Leistung gebracht hätte, dann wäre es ja noch die eine Sache, aber das macht er ja auch nicht. Und wie er gestern da rumgelaufen ist, der hat nicht einen Ball gekriegt, also nicht einen Ball behalten gefühlt, nicht eine gute Aktion gehabt. Dann, ich glaube, Brandt im Zweikampf gegen zwei Gnabry war daneben, bleibt genau an Ort und Stelle stehen und guckt Brandt zu, wie er da gegen zwei versucht, irgendwie durchzukommen. Dann spielt Brandt halt ganz zurück zu Gnabry, aber Gnabry bleibt einfach an Ort und Stelle stehen, anstatt da irgendwie mal die Linie runterzulaufen oder so. Also, ja, für mich gar keine Berechtigung, in der Startelf zu stehen, habe ich schon nicht verstanden. Warum man da nicht einen Wirtz oder einen Hofmann irgendwie mit einbindet. Genauso wie den gerade angesprochenen Brandt. Der ist aber nicht ganz so schlimm, weil Brandt ist ja vom Ding her, spielt ja keine ganz so schlechte Saison. Aber trotzdem, also Brandt ist jetzt in den letzten Wochen, muss man sagen, in der Bundesliga mit dem BVB, die ja schon schwach waren, auch nicht wirklich gut gewesen. Und warum spiele ich denn nicht einen Sané, der, glaube ich, mit Kane der beste Spieler aktuell in der Bundesliga mit ist, oder einer der Top 5 besten Spieler auf jeden Fall zu 100% in der Liga gerade ist, der hat ja gespielt, ist ja in Ordnung. Einen Sané mit einem Wirtz und einem Hofmann, die perfekt bei Leverkusen eingespielt sind und die auch zu den Top 10 Bundesligaspielern aktuell zählen in dieser Saison. Warum spiele ich nicht mit den drei und vorne mit einem Füllkrug, der, wenn er die Dinger bekommt, sie macht? Der zur Halbzeit ausgewechselt wird, weil er keine Aktion hat, weil halt auch einfach kein Ball da vorne hinkommt. Für ihn kommt Thomas Müller rein, der, weiß ich nicht, warum man den Müller in den Sturm wechselt, hätten die den jetzt für Gnabry oder so eingewechselt und Brandt irgendwie dann nach außen getan, okay. Aber warum wechselt man Müller in den Sturm für Füllkrug ein, der mit Abstand am wenigsten Anteil von an der Leistung der deutschen Nationalmannschaft in der ersten Halbzeit zu tun hat, weil der war da vorne einfach auf verlorenem Posten, weil einfach kein Ball bis zu ihm gekommen ist, weil der spätestens im Mittelfeld weg war. Also verstehe ich da aus Nagelsmann-Sicht schon mal nicht. Und dann, ja, die spielerische Leistung, also fängt an, dass man da nach 4 Minuten irgendwie komplett zum Opfer des Pressings wird und da komplett dumme Faxen macht und es fast schon 1-0 steht, wenn es Österreich schlau macht. Also ja, völlig inakzeptabel die Leistung. Und dann kommt dann natürlich noch in der zweiten Hälfte so eine Aktion von Sané hinzu, die dem ganzen Kind einen Namen gibt. So der beste Spieler vielleicht, der da in dem Moment auf dem Platz stand. Foul wird gegeben, kommt dann in einen Disput mit Mbeene, dem Mainzer, und ja, fasst ihm dann da ganz deutlich ins Gesicht, fast schon schlagartig, nicht ganz, also er hat ihm jetzt nicht komplett ins Gesicht geschlagen, aber es ist schon eine schlagartige Bewegung und die rote Karte ist auch völlig in Ordnung. Bei Mbeene kann man sich natürlich auch streiten, ob das so nötig ist, ihn da so im Nacken zu greifen. Aber das, was Sané da macht, ist klar rot und da sieht man einfach die Frustration. Bietet natürlich allen drumherum nochmal mehr Angriffsfläche und ja, gibt dem ganzen Kind eigentlich nur einen Namen. Und ja, dann verliert man halt am Ende 2-0. Völlig verdient. Die Österreicher, muss man auch loben, haben es richtig gut gemacht. Haben die Schwächen der Deutschen ausgeguckt, haben mit ihrem Pressing es den Deutschen richtig schwer gemacht, haben sie nicht irgendwie spielen lassen oder so, sondern dauerhaft Druck gemacht und ja, haben es einfach ideal gemacht. Einen Kevin Trapp im Tor, ähnliche Sache, verstehe ich auch zum Beispiel nicht. Also einen Oliver Baumann finde ich persönlich besser. Der bringt in der Bundesliga über ein Jahrzehnt fast schon gefühlt Top-Leistung. Und hält halt auch geile Bälle. Und ich finde, Trapp, die Zeit von ihm ist mittlerweile auch vorbei, finde ich. Also klar, er spielt bei Frankfurt recht solide, aber ist jetzt kein überragender, ich finde, er ist jetzt kein überragender Schlussmann mehr, jetzt zum Beispiel beim 1-0. Also ich persönlich finde, er sieht da nicht so wirklich gut aus. Also
Er
den kann
stand
man
halt auf dem
auch.
falschen Fuß, so.
Ja,
Er hat halt einen Schritt in die andere Richtung gemacht.
klar, aber man, also hätte man auch, sah halt unglücklich aus, aber ja, das ist jetzt nicht so das große Streitthema, aber auch so ein Ding, wo ich mir denke, also klar, Trapp ist jetzt schon auch ein längeres Mitglied als Nummer 3 im deutschen Torwart-Trio und klar nimmt man den da mit, aber auch da, man führt überall ständig Veränderungen durch, warum dann nicht auch mal da? Und zum Beispiel, klar sage ich das jetzt als Kölner, aber ich habe ja auch gerade Baumann genannt, den ich da vorsehe. Aber auch ein Schwäbe wird da ja scheinbar mal angerufen sein worden. Und ja, also ich finde, der bringt deutlich bessere Leistung. Und der ist halt auch ein Typ, der mal so hochkarierter hält und der das gewöhnt ist, dass seine Abwehr auch mal vielleicht ein paar Leute durchlässt oder so oder mal einen Fehler macht. Und das passiert der deutschen Nationalmannschaft ja auch häufig. Und deshalb wäre so ein Torwart vielleicht dann auch mal gut, der sich auch nicht auf seine Abwehr so immer zu 100% verlässt und weiß, dass er dann auch mal vielleicht so einen richtig dicken wegpacken muss. Und das kriegt er ja auf jeden Fall in den meisten Bundesligaspielen auf jeden Fall hin. Aber naja, steht gar nicht zur Diskussion. Wenn ein Ter Stegen fit ist, spielt er ja eh. In so einem Testspiel ist es eh egal, aber auch das nochmal so ein Ding. Egal. Deutsche Leistung schwach. Trapp hat ja dann noch viel sogar gehalten, muss man auch sagen. Und ja, was die Nationalmannschaft da gespielt hat, war einfach beleidigend. Und für die Österreicher war auf der anderen Seite natürlich auch schön zu sehen, wie es andersrum gehen kann. Ich meine, habe ich ja schon angesprochen, beim ÖFB hat es ja in den letzten Jahren auch sehr, sehr oft sehr ordentlich gekracht. Und da gab es ja ähnliche Konflikte. Man hat ja da eigentlich auch immer einen recht guten Kader zusammen. Und ja, ist dann toll zu sehen, dass die da so ein Stadion ausverkauft haben, dass die da noch 20 Minuten nach dem Spiel, alle noch im Stadion sind, alle noch mit der Mannschaft feiern und dass man sich da in so einem Testspiel so erfreuen kann, das ist natürlich auch schön zu sehen, wie es anders gehen kann.
Ja, also da kann ich eigentlich nur zustimmen. Also ich glaube, fast noch größer als das Spiel selber war, oder ein viel größeres Gesprächsthema war die rote Karte von Leroy Sané. Und ja, er hat sich natürlich, und das muss er auch ganz klar, nach dem Spiel entschuldigt. Er kann froh sein, dass es kein Pflichtspiel war, dass es ein Testspiel war, wo man sich dann vielleicht sowas noch erlauben kann. Sollte man natürlich auch nicht, aber ist natürlich besser, das dort zu machen als bei einer Weltmeisterschaft oder bei einer Europameisterschaft oder auch einem Quali-Spiel, die Deutschland zum Glück dieses Mal nicht hatte. Ah, es ist dumm von ihm gewesen, keine Frage, aber man muss auch ganz klar sagen, Wehner,
MVD.
ja, der oder wieder ausgesprochen wird. Warte mal, wieder ausgesprochen?
MVD, wie man es schreibt.
Mwene,
MVENE.
Mwene, ich habe A gesagt, Mwene, sorry. Wehne, Sané hat ein leichtes Foul, hätte er vielleicht nicht mal Geld für bekommen, aber dann Wehne versucht Sané zu treten und packt Sané, das sieht man auch ganz klar, in den Nacken und daraufhin rastet Sané halt komplett aus und ja, schubst, also schubst ihn ja nicht, aber stürzt sich so auf ihn und auch nachdem er das gemacht hat, wollte Sané, glaube ich, ja noch weitermachen. Meiner Meinung nach hätte Wehne auch gut und gerne dafür fliegen können, weil wenn du versuchst, einen in den Bauch zu treten und dann einen noch in den Nacken packst, das ist für mich auch eine Tätigkeit. Das soll natürlich nicht die Sache von Sané schmälern. Ich finde, beide hätten fliegen sollen. Ja, es war natürlich auch noch richtig von Sané. Manche machen das dann ja nicht und melden sich dann nur bei Social Media. Ich finde es dann schon, muss ich sagen, gut, fand ich es gut von ihm, dass er direkt Rede und Antwort dann nach dem Spiel stand und sich auch entschuldigt hat. Es ist, finde ich, zeigt vielleicht auch die Entwicklung, die Sané genommen hat. Und man muss halt sagen, Sané hat in seiner ganzen Karriere nicht eine rote Karte gesehen. Also bei Bayern zumindest, ich glaube bei City auch nicht. Er ist eigentlich ein fairer Spieler, bei dem das eigentlich noch nicht so häufig vorgekommen ist oder noch gar nicht vorgekommen ist, dass bei ihm so die Sicherungen durchbrennen. Und er war vielleicht so ein bisschen der Einzige, wenn man sich so ein bisschen die Social Media Kommentare auch mal durchliest, der mal eine Reaktion gezeigt hat. Und er war, muss man halt sagen, von den Feldspielern einer der wenigen. Ihm ist zwar auch nicht viel gelungen, aber er hat wenigstens was versucht, so. Er hat das muss man ihm lassen. Er hat wenigstens versucht zu kämpfen, während
Ja.
ich bei anderen Spielern, muss ich ganz klar sagen, wie
Und
bei
Thomas
einem
Müller, muss man auch sagen,
Thomas Müller, ja.
der ist auch jedem Ball hinterher gelaufen.
Ja, von ja, das muss man halt sagen, die beiden vielleicht, aber sonst
Wobei
sehe
ich
ich jetzt
halt,
vielleicht noch.
ich muss ganz ehrlich sagen, an Thomas Müllers Stelle hätte ich halt auch gar keinen Bock mehr, jetzt für die Nationalmannschaft zu spielen, ne?
Nein, ich kann ihn
Muss
ja
man auch ganz
verstehen.
ehrlich sagen.
Müller hat ja übrigens angekündigt, dass er noch mindestens ein Jahr weiter Fußball spielen wird. Es gab bis jetzt noch keine großartigen Gespräche beim FC Bayern, aber also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er noch für ein Jahr, sein Vertrag läuft ja im Sommer, dass er dann für ein Jahr noch irgendwo anders hingeht. Also ich glaube dann schon noch, dass Müller dann vielleicht noch sein Jahr, seinen Vertrag um ein Jahr verlängert, nächstes Jahr noch bei Bayern spielt und dann ja seine Karriere dann noch, er ist dann halt auch schon 35 und muss halt sagen, der hat halt auch alles bis auf die EM gewonnen, dass er dann seine Fußballschuhe auch an den
Vielleicht
Nagel.
gewinnt er die ja noch.
Wenn, das wäre natürlich so, dass ich habe letztens mich doch mit einem Kollegen unterhalten und wir hatten auch so gesagt, ja, Müller und so weiter, vielleicht bei der Karriere. Ich meinte,
Vielleicht
ja.
machen die das ja auch alles extra.
Ja, weil die Thomas, weil, und Thomas Müller sagt, er spielt nun ja länger, noch
Die
ein Jahr
wollen
weiter.
jetzt gerade alle in Europa, alle Nationen wollen die reinlegen, dass sie so schlecht sind, damit bei der EM keiner mit ihnen rechnet und
Und
dann spielen die auf einmal den Weltfußball und holen ganz locker die EM.
der Plan steht schon seit 2018. Ich weiß gar nicht, ob 2018 schon feststand, dass die Europameisterschaft in Deutschland stattfindet, 24. Das machen sie alle
Ja.
nur damit, damit
Alles nur für den
damit eine
Heim-EM-Titel.
Heim-EM, für alles für einen Heim-EM-Titel. Wir opfern zwei Weltmeisterschaften, eine Europameisterschaft nur für die Heim-EM.
Hey, das ist
Das
voll
ist der
schlau.
Plot. Das ist unnormal schlau. Das ist der Plot. Das
Warum
ist der
ist da noch
Plot.
keiner drauf gekommen?
Ja, wirklich so. Also wir sind da, glaube ich, was ganz Heißes auf der Spur.
Ja.
Nee, mal Spaß beiseite.
Bringt die Nachricht raus ins Volk. Die
Bringt
Euphorie
die
ist
Nachricht
da.
raus. Die Euphorie kommt zurück. Und dann klebt holt schon die Deutschlandfahnen wieder raus und tut sie an euer Auto, klebt sie, oder nein, klebt tut man
Nee,
nicht, aber
bitte die
hängt sie auf eurem,
Friedensfahnen.
naja, die Ukraine-Flagge wahrscheinlich noch. Ja, also klar. Das waren jetzt zwei dicke Dämpfer. Also, das kann man natürlich nicht wegdiskutieren. Es waren nur Testspiele, ja, aber Testspiele können einen enormen Einfluss haben. Man hat das ja auch direkt gemerkt, nach dem Sieg gegen Frankreich und nach den zwei guten Nagelsmann-Spielen, muss man auch so sagen, die liefen ja positiv. Natürlich war dort auch noch nicht alles perfekt, aber es lief ja nicht schlecht. War so, habe ich, aber ich persönlich so ein bisschen wieder diese Euphorie gespürt. Jetzt nicht, natürlich war sie nicht so wie, sage ich mal, vor einem großen Turnier, wo man sagt, ja, jetzt geht es um die Luzi, jetzt holen wir hier den Pott. Nein, so war das natürlich nicht. Aber es kam wieder so ein bisschen was auf, aber dieses bisschen wurde durch diese zwei Spiele wieder komplett zerstört. Und ja, das ist so ein bisschen schade. Es gibt jetzt, glaube ich, nur noch eine Länderspiel, oder es gibt nur noch zwei oder drei Länderspiele vor der Europameisterschaft, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dieses Jahr gibt es ja keine mehr, das war jetzt die letzte Länderspielpause zum Glück. Im März gibt es dann, meine ich, nochmal eine. Und dann halt vor dem Turnier gibt, also es gibt ja vor jedem großen Turnier gibt es dann ja, glaube ich, irgendwie noch ein, zwei Testspiele. Die werden ja auch noch vonstatten gehen. Da müssen wir mal abwarten. Also ich persönlich weiß gar nicht, also ich weiß gar nicht, was man so circa sagen kann. Weil eigentlich, und das betonen wir immer, wenn wir über die Nationalmannschaft sprechen, haben wir so einen guten Kader. Und auch gestern, wenn du den Kader da siehst, okay, ein Neuer und Neuer und Ter Stegen waren nicht mal mit dabei. Im Tor und Kevin Trapp, der auch noch ein guter Spieler ist. Also Torposition haben wir gar keine Probleme eigentlich. Dann weißt du, dann haben wir einen Hummels und einen Rüdiger, die Rüdiger ist Stamminnenverteidiger bei Real Madrid. Und Mats Hummels ist für mich der momentan beste deutsche Innenverteidiger. Ganz klar. Also Hummels ist für mich über die letzten 5, 6 Jahre gesehen der beste deutsche Innenverteidiger. Weil Rüdiger, finde ich, also auch in der Nationalmannschaft mit einem zu, weil Rüdiger momentan so ein bisschen, also der ist für mich in der Nation nicht ganz so stark, aber so rein vom Kader her. Wir haben Kimmich, Goretzka, Gündogan, Sané, Brandt, Wirtz, okay, Musiala war jetzt verletzt nicht dabei, Müller, Fülle. Aber wir haben so einen guten Kader eigentlich. Und ich saß auch gestern und sage ganz ehrlich ein bisschen fassungslos vom Fernseher, weil ich habe halt keine Ahnung, woran es liegt. Und am Trainer liegt es ja auch nicht. Man merkt ja eigentlich, die Spieler haben ja auch alle gesagt, sie kommen mit Nagelsmann sehr, sehr gut klar und so weiter. Auch mit dem Co-Trainer, mit Sandro Wagner. Das ist ja eigentlich gar kein Thema. Und ganz ehrlich, Nagelsmann ist jetzt ja schon der dritte Trainer, der sich sehr, sehr schwer damit tut. Unter Flick hat es nicht geklappt, unter Löw am Ende hat es nicht mehr geklappt. Jetzt unter Nagelsmann klappt es, zumindest wenn man jetzt die zwei Spiele betrachtet, nicht. Schwer, schwer, schwer. Ich hoffe, dass wir uns natürlich fangen werden. Und ja, so viel gibt es, glaube ich, jetzt von der Nationalmannschaft nicht mehr zu sagen.
Ne.
Also, es gab ja noch andere Länderspiele. Ich glaube, da können wir noch kurz sagen, dass sehr, sehr bitter ist für Spanien, also auch für den FC Barcelona, dass Gavi sich sehr, sehr schwer verletzt hat. Er hat, meinen Kreuzbandriss zugezogen
Ja.
beim Länderspiel und wird
EM
damit
fraglich.
EM fraglich. Und er ist ja eine der wichtigsten Säulen im Mittelfeld der Katalanen. Dass er dann dort wegfällt, tut natürlich enorm weh, zumal
Und spielt
Pedri ja auch.
natürlich in deutschen Plan.
Das spielt natürlich einen deutschen Plan mit rein. So ein bisschen wie damals 2010, als Kevin Prince Boateng Michael Ballack umgenietet hat und Ballack daraufhin die WM verpasst hat. Das ist alles im deutschen Plan. Das ist früher war es in der Formel 1, als Piloto noch da war, die Great Ferrari Master Plan. Now is the Great Germany Master Plan. Also ja. Ja, gut. Ich würde da noch kurz. Ah, wir haben vergessen, noch über Mick Schumacher zu sprechen. Den haben wir gar nicht erwähnt, diese Folge, weil heute ist nämlich bekannt gegeben worden, dass er nächstes Jahr, das war ja schon so ein bisschen offenes Geheimnis, in der Langstrecke mitfährt, in der WEC, die ja Toyota ich glaube, das habe ich gar nicht erwähnt, vor 2 Wochen gewinnen konnte. Also die
Doch,
Nummer 8
da hatten wir
von
drüber
Mercedes.
geredet.
Hatten wir darüber geredet, Ferrari ist
Ja,
ja
und über
Markenzweiter
das
geworden.
Ferrari, ja, haben wir drüber geredet.
Genau. Und ja, Alpine, die dieses Jahr zwar nicht, aber davor die Jahre in der LMP2-Serie, nee, die sind auch in der LMP1 gefahren, aber halt nur mit einem Custom-Auto, also nicht mit einem Werksteam. Und die haben trotzdem unter anderem letztes Jahr ein Monza, die 6 Stunden von Monza gewonnen. Die steigen jetzt als Werksteam ein, haben wir häufig schon angesprochen, auch Lamborghini, BMW kommen dazu und noch viele weitere. Wir haben da jetzt eine echt breit aufgestellte Top-Klasse in der Langstrecke, die dann auch in Le Mans fahren wird. Das heißt, Mick Schumacher wird auch in Le Mans fahren. War ja so ein offenes Geheimnis, finde ich eigentlich ja ganz gut. Es wurde gleichzeitig auch damit bestätigt, dass er Testfahrer bei Mercedes bleibt. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil in der Langstrecke bist du ja nicht so wie in der Formel 1, dass du von März bis November 20 Rennen fährst. Die fahren, glaube ich, jetzt 8 Rennen. Das heißt, er hat noch sehr, sehr viel Zeit, sozusagen, das ist sozusagen sein Nebenjob, sein Hauptjob kann er bei Mercedes machen, Testfahrer dort sein, Simulatorarbeit machen und dazu noch Langstrecke fahren, ist eigentlich, finde ich, ideal. Er verliert nicht den Anschluss an die Formel 1, weil er trotzdem im Umkreis von Mercedes bleibt, sobald sich da vielleicht bei einem Mercedes-Kundenteam irgendwie eine Chance ergibt, bleibt er da noch dran. Aber gleichzeitig fährt er auch in der Langstrecke und kann möglicherweise durch gute Ergebnisse auf sich aufmerksam machen. Und wer weiß, vielleicht wird er ja auch in Le Mans eine Rolle spielen, wobei man auch da und dort sagen wird, dass es wohl schwer sein wird. Ich habe mir noch Artikel vorgelesen, Alpine stapelt sehr, sehr tief, was die Ambitionen angeht, weil halt der Abstand zu Toyota, zu Ferrari und vor allem Toyota sehr, sehr weit ist. Und man muss auch sagen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich habe es auch nur dadurch, dass mein Cousin mir das geschickt hat, gesehen, der auch sehr, sehr Motorsport interessiert ist, der hat mir nämlich geschickt, dass Nyck de Vries nächstes Jahr Fahrer bei Toyota sein wird. Er wird also in der Langstrecke, er wechselt in die WEC. Nachdem er bei AlphaTauri rausgeworfen worden ist, wollte er erst studieren. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er das immer noch macht. Aber er ja, wird in der Langstrecke an den Start gehen. Mal gucken, ob er dort erfolgreich sein wird. Ich meine, er hat ja die besten Voraussetzungen. Er sitzt im Auto, was die letzten Jahre immer die Meisterschaft gewonnen hat. Le Mans zwar nicht, da hat Ferrari zum Glück zwischengefunkt, aber ja, mal sehen. Also, wie bewertest du denn so ein bisschen den Schritt da von Mick? Also, glaubst du, dass für ihn das gut ist, also dass er halt so neben seinem Job bei Mercedes dann noch in Rennen auf sich aufmerksam machen kann?
Ja, also ich finde den Schritt richtig, genau richtig, weil ja, es gibt auch andere Formel-1-Fahrer, die ja schon in der WEC gefahren sind, wie zum Beispiel Fernando Alonso, sehr erfolgreich auch. Und ja, also ich muss sagen, ich finde es besser, ich finde es ist sogar besser so, als wenn er nur Testfahrer bei Mercedes wäre, weil so sammelt er auch Praxis noch so ein bisschen. Also klar, nicht im Formel-1-Auto, aber in einem anderen Auto. Und bleibt halt trotzdem auch so physisch auf einem genau richtigen Stand. Ich weiß nicht, wie es als Testfahrer ist, aber da ist dein Aufgabenfeld ja schon eher begrenzt. Und ich glaube, es ist schon nochmal was anderes, wenn du dann nebenbei noch in so einer, ja, dann auch schon sehr anstrengenden Rennserie mitfährst. Deshalb, ich glaube, es ist erstens geil, weil es zusätzlich nochmal so ein Ansporn ist. Und zum anderen ist es, glaube ich, auch für alles gut. Ob es dann für Mick nochmal reichen wird, um die Formel 1 zu kommen, halte ich für äußerst fraglich. Aber das ist von ganz vielen Faktoren abhängig und da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Aber ich finde es auf jeden Fall genau den richtigen Schritt und finde es gut, dass Mick Schumacher das macht und freue mich natürlich auch, ihn dann nächstes Jahr in Le Mans zu sehen und von De Vries ja auch ein guter Schritt. Ich denke, neben der WEC kann man auch auf jeden Fall studieren, wie du gesagt hast, so viele Rennen sind das ja nicht. Und ja, ich denke, das wird dann so ein Nebending sein und für ihn sehe ich das Formel 1 Kapitel schon eher geschlossen und deshalb ja, finde ich es dann auch gut, dass man sich da nicht komplett vom Rennsport verabschiedet und dann da sein Glück versucht. Ist ja ähnlich wie Antonio Giovinazzi letztes Jahr, der sich jetzt Le Mans Sieger nennen darf. Also, wobei, doch, ich
Doch, der hat
bin,
Le Mans
doch,
gewonnen.
doch, der
Der war
saß in
in der
dem Le Mans
51.
Sieger Auto, ne?
Ja,
Ja,
ja.
genau, ja, also deshalb. Finde ich es genau den richtigen Schritt von beiden.
Ja, auf jeden Fall, wie du es schon angesprochen hast, Giovinazzi zum Beispiel. Ja, ich habe damals, ich weiß gar nicht, ob ich sie auch gesagt habe, aber ich hätte damals schon, weil Mick wollte ja auf Dein und Verderben unbedingt in der Formel 1 bleiben. Und ich habe schon immer gesagt, dass vielleicht die WEC ein Schritt für ihn war, weil Ferrari Junior und damals, als Ferrari dann bekannt gegeben hat, dass sie 2023 daran teilnehmen oder beziehungsweise als dann das Projekt zu ins Rollen kam, habe ich mir eigentlich gedacht, dass es vielleicht für ihn etwas sein kann, wenn sein Vertrag da bei Haas nicht verlängert wird, was dann ja auch passiert ist. Und ich bin mir auch sicher, eigentlich hätte er bei Ferrari Chancen gehabt und wäre dann vielleicht dieses Jahr schon Rennen gefahren, aber das war ja eine reine Theorie. Man kann das nicht so ganz immer belegen und auch irgendwie sagen, ob das wirklich so passiert wäre. Aber ja, ich bin auch mal gespannt auf die WEC nächstes Jahr. Ich habe eigentlich auch schon mal so dran gedacht, eigentlich kann man doch mal zu so einem Rennen fahren, weil da die Tickets echt sehr, sehr günstig sind. In Spa zum Beispiel fahren die ja. Da kostet ein Ticket 35 € für den ganzen Tag. Also, das ist mehr als so günstig, weil man sieht da eigentlich mehrere Stunden Renn-Action. Und ja, kann das noch sehr, sehr günstig dann sehen. Zumal es halt ja wirklich, man kriegt ja wirklich was geboten, weil sonst Jahre war es ja ziemlich monoton, weil halt Toyota das einzige Werksteam war, was dort war. Aber jetzt dann halt dadurch, dass Ferrari dann damals 2021 bekannt gegeben hat, dass sie wieder daran teilnehmen, ist ja so ein Dominoeffekt passiert und andere sind dann noch nachgejoint. Porsche unter anderem ja, wo Vettel wohl vielleicht doch, wahrscheinlich doch nicht nächstes Jahr an den Start gehen wird. Jenson Button und Robert Kubica schon, aber Vettel wohl noch nicht, vielleicht dann 25. Das bleibt abzuwarten. Aber ja, da hat Mick auf jeden Fall schon mal wieder was zu tun, nachdem ja dieses Jahr so ein bisschen so ein Aussetzen war für ihn bei Mercedes. Und ja, ich würde auch noch ganz kurz zum Dartsport kommen. Das habe ich mir noch gar nicht angesprochen, weil es war ja das Finale vom Grand Slam am Sonntagabend und ich hatte es schon angesprochen, Luke Humphries, momentan der wahrscheinlich beste Spieler der Welt. Ja, also was der da gezaubert hat, das war Darts von einem anderen Stern in allen Spielen. Unfassbar, was der da abgerissen hat. Für mich muss ich fast schon sagen, klarer Favorit für die WM. Ist der erste Spieler dieses Jahr, der zwei Majors gewinnen kann, nach dem World Grand Prix jetzt auch noch den Grand Slam. Er ist deutlich besser in Form als ein Van Gerwen, als ein Price, als ein Smith. Also ich sehe gefühlt schon als gefährlichsten Gegner sehe ich da Gary Anderson. Also ja, oder auch ein Rob Cross, der im Finale gegenüberstand. Das muss man auch mal sagen. Also ich habe da meine Augen gerieben, weil ich ja gesehen habe, Rob Cross spielt 105 im Average und verliert. Also zu dem Zeitpunkt stand es 13 zu 4 für Humphries. Und also es ging ja bis 16. Und er spielt 105 im Average, hat 4 Legs gewonnen. Also das war so unfassbar. Humphries einfach perfekt, aber auch auf die Doppel. was Cross teilweise dort für Fehler gemacht hat, die hat Humphries nicht gemacht. Also der spielt da zu einem anderen Stern, ist für mich der Favorit bei der WM. Und ja, das so ein kleiner Exkurs, weil ja, die Darts-WM startet schon 3 Wochen. Habe ich sehr, sehr Bock drauf. Und ja, ich glaube, das war's dann für diese Woche, wenn du jetzt hier noch irgendwas großartig hast, was du
Nö.
noch erwähnen willst.
Nö, von meiner Seite gibt es nichts mehr großartig und ja, war eine doch lange Folge für die eigentlich recht wenigen Themen und ja, dann nächste Woche ist der letzte Formel, diese Woche beziehungsweise dieses Wochenende ist der letzte Formel 1 Grand Prix für die Saison, danach wieder eine lange Pause, dann Bundesliga natürlich wieder und ich weiß gar nicht, ob nächste Woche müsste auch wieder Champions League dann direkt sein, ne?
Ich guck mal nach. Ich bin mir gar nicht so sicher.
DFB-Pokal ist danach die Woche. Ja.
Hast
Ja.
recht. Dortmund, Milan.
Also wieder volles Programm. Und ja, damit verabschiede ich mich. Ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.
Ja, ich wünsche euch auch eine gute Zeit bis zur nächsten Folge. Hoffentlich haben wir ein gutes letztes Rennen der Saison. Vielleicht ja nochmal mit ein bisschen Überraschung und hoffentlich, dass es, das Rennen kann meinetwegen so langweilig sein, wie es will oder wie es kann. Hauptsache Ferrari holt sich den zweiten Platz der Konstrukteurswertung, um dann noch einen guten Abschluss zu sichern. Dann ja, wir werden beide am Freitag im Stadion sein in Köln. Freue ich mich auch sehr drauf. Und mal gucken, wer da in unserem Duell da als Sieger hervorgeht. Ich hoffe, dass es so ein bisschen endet. Wir haben letzten Aufeinandertreffen in Köln. Ja, aber
Damit
ich bin
könnte ich mich
natürlich.
tatsächlich auch anfreunden.
Damit könntest du dich tatsächlich anfreunden. Also ich will einfach nur diese 3 Punkte haben im Kampf da vorne, weil es ist mir um echt sein. Natürlich ist es schöner, wenn man so spielt wie beim BVB, aber meinetwegen können die Bayern auch einen Kampfsieg sich holen, solange sie gewinnen. Ich meine, es ist egal, es ist auch das erste Bundesligaspiel, wo ich bei den Bayern im Stadion bin seit 2015, glaube ich. Also das ist auch schon ein paar Ecken her. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr Bock, auch Harry Kane mal zu sehen. Wirst du dann ja auch das erste Mal sehen. Also ist ja
Nee.
eigentlich dann so ein Welt, oder? Hast du ihn schon gesehen?
Ja, ich habe die Bayern ja das erste Mal in meinem Leben, also ich hatte die Bayern war
Stimmt,
ja
ja.
lange Zeit
Klar,
der Verein, den ich noch nicht
natürlich.
gesehen habe, aber ich war ja
Klar.
in Dortmund. Deshalb, da habe
Klar,
ich den
stimmt, ja.
Kane auch schon im letzten gesehen. Ich hoffe, das muss ich mir nicht nochmal angucken.
Ja, ich hoffe, das kann ich mir angucken. Ich weiß gar nicht, wie es da aussieht, ob ich dann überhaupt im Kane-Trikot und Bayern-Schal ins Stadion reingehen sollte.
Doch,
Will ich
das.
überlegen.
Also ich weiß nicht, wo du sitzt, aber ist das, bei Bayern ist das nicht
Ja,
so schlimm. Da
also
sind
ich
ja,
sitze, glaube ich, relativ,
also
ich sitze sehr weit weg.
bei Bayern ist ja, das ist ja, sind ja auch immer so ein paar Spiele, so Bayern Dortmund, da sind ja dann auch immer schon so auch viele Fans im Heimbereich, weil die irgendwie über Freunde an Tickets kommen, so wie du. Das gibt es dann schon häufig bei den großen Vereinen.
Okay, ich meine,
Und es ist ja
ich
jetzt auch
krieg.
nicht so eine Rivalität, deshalb ist das nicht so. Also generell, selbst wenn Gladbach in Köln spielt, gibt es Gladbacher, die im Heimbereich sitzen und Kölner, die in Gladbach im Heimbereich sitzen. Das ist
Damit
ja
haben wir auch schon Erfahrungen gemacht.
völlig normal, ja, genau. Also das ist ja immer so. Auf den neutralen Plätzen ist das ja auch gar kein Problem.
Ja, ich sitze ja zum ich sitze ja auch in der Nähe vom, oder ich glaube, ich sitze sogar direkt in dem Bayern Auswärtsblock.
Ja, dann sitzen da sowieso, also neben den Auswärtsblöcken ist ja generell so, dass dann meistens eigentlich auch nur Auswärtsfans.
Ja, ich glaube, da, okay, ich glaube, das Trikot ist sowieso, muss ich mir, glaube ich, sogar gar nicht anziehen, weil ich
Nee,
glaube,
weil
es
es
wird
eh
ein
zu
bisschen
kalt
kalt.
ist. Ja.
Ja, aber ich glaube, dann vielleicht im Schal oder so.
Also ich werde mich ganz dick einpacken, dass ich hoffentlich nicht direkt wieder krank werde.
Ja, ich auch. Also ich glaube, ohne Scheiß, ich ziehe dann auch irgendwie eine dickes Jäckchen an und dann ziehe ich Mütze, Schal und dann halt im Schal vom FC Bayern, um da wenigstens dort ein bisschen mal meinen Support zu zeigen. Weil ich war beim letzten Spiel, wo ich im Stadion war von Bayern, hatte ich Bayern-Trikot noch an, weil das im Sommer war, im Spätsommer letztes Jahr. Und da war es noch schön warm und da war das kein Problem. Ja, gut, dann ist die Folge jetzt aber wirklich zu Ende. Ich wünsche euch eine gute Woche. Ich hoffe, wir haben eine tolle Sportwoche. Wir werden dann, denke ich mal, nächste Woche vielleicht wieder was später in die Folge bringen, einfach weil dann halt wieder das internationale Geschäft ist und wir dann einfach in einer Folge über alles sprechen können. Und ja, ich wünsche euch eine gute Woche. Denkt immer dran, einfach mal abziehen.